Halleluja. Ich habe euch keine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Und trotzdem lese ich aus Matthäus 2. Also keine Weihnachtsgeschichte. Matthäus 2 von Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm, und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Vers 7. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich auch komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Amen. Das ist keine Weihnachtsgeschichte, einige wissen das schon, weil die Geschichte ungefähr 2 Jahre nach Weihnachten war. Als die Weisen ankamen, war es ungefähr 2 Jahre nach Jesu Geburt. Deswegen vergesst die ganzen Krippenspiele, wo die Weisen neben den Hirten knien. Ja, das ist nie so passiert. Zuerst kamen die Hirten, das war in der Nacht, als Jesus geboren wurde. Und circa 2 Jahre später kamen die Weisen aus dem Morgenland. Woher weiß man das? Weil Herodes logischerweise alle Jungen umbringen lassen hat, alle Babys umbringen lassen hat, die männlich waren, die bis zu 2 Jahren alt waren. Das heißt, Herodes ging davon aus, dass Jesus vor höchstens 2 Jahren geboren war. Und deswegen ließ er alle umbringen, die bis zu 2 Jahren alt waren. Okay? Und als sie kamen, kamen sie nicht mehr zu Jesus zur Krippe, sie kamen zu ihm nach Hause. Na, er war vielleicht so ein Jahr oder 2 Jahre alt, ein kleiner Döps, konnte schon laufen. Aber er war Gott. Amen. Wir wissen nicht genau, wie viele Weisen es waren. Man nennt an, es waren 3 wegen der Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Andere sagen, es waren 12, vielleicht waren es noch mehr. Ich glaube, es waren viele gewesen, die kamen nicht nur mit ein paar Kamelen, die kamen wahrscheinlich mit einer ganzen Karawane, wie es damals üblich war. Wir wissen nicht, wer sie waren, wissen auch nicht genau, wo sie herkamen. Die Bibel sagt Morgenland. Ja. Einige sagen, das war vielleicht Persien gewesen, Babylon gewesen. Einige sagen und spekulieren sogar bis aus China. Wir wissen nicht, wo sie herkamen. Vielleicht waren es auch Perser oder Meder. Dann der Hintergrund von Daniel, dem Propheten, dass sie es von Daniel noch wussten, dass eines Tages ein Messias kommen würde. Kann sein, dass es Perser gewesen sind. Wissen wir alles nicht. Ja. Vielleicht waren es Mystiker aus Babylon, aus China. Das waren gottessuchende Menschen. Wir wissen nicht, wer sie waren. Was wir aber wissen, es waren Anbeter. Das wissen wir. Sie haben sich auf den Weg gemacht, weil sie Gott in Jesus Christus anbeten wollten. Es waren Anbeter, ganz egal, wo sie herkamen. Sie wollten anbeten. Matthäus 2, Vers 2, da heißt es, denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Mission, ja, aus China, aus Babylon, aus Persien, war, um hinzukommen und Jesus anzubeten. Das war ihre Mission. Ja. Sie haben all die Kosten, die Gefahren auf sich genommen, um Jesus anzubeten. Es waren Anbeter. Amen. Im englischen Wort Worship kommt das noch besser durch. Worship heißt, kommt von Worthship, ja, so viel wie etwas, einer Sache Wert zu geben. Ja, oder worth something, jemand, der etwas wert ist. Das ist Worship, das ist Anbetung. Ja. Wenn du etwas wertschätzt, betest du es an. Das ist der Gedanke. Das heißt, wenn wir Jesus wertschätzen, werden wir ihn öfter und mehr anbeten. Und zwar nicht nur im Singen, sondern in unserem ganzen Lebensstil werden wir ihn anbeten. Dein Level der Anbetung zeigt, wie sehr du Jesus wertschätzt oder nicht. Dein Level der Anbetung zeigt, wie viel du über Jesus erkannt hast oder nicht erkannt hast. Anbetung spiegelt dein geistliches Niveau wider. Ja? Je mehr du anbetest, desto weiter bist du geistlich gekommen. Desto mehr hast du erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und diese Weisen oder Magier oder Astrologen oder Sterndeuter aus dem Morgenland waren Anbeter. Sie mussten etwas erkannt haben über Jesus. Sie haben Jesus Wert beigemessen. Wie viel du Jesus anbetest, zeigt, wie viel Wert Gott dir ist. Amen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, ihm wohlzugefallen, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Anbetung ist eine Suche. Gott noch mehr suchen. Du bist ihm begegnet, du hast ihn kennengelernt, aber du betest ihn an. Und in der Anbetung passieren ganz tolle Dinge. Da passiert auch Offenbarung. Und da wird ein neuer Level freigeschaltet. Und du siehst Gott in einem anderen Licht und erkennst ihn noch mehr und hast noch mehr Grund, ihn anzubeten. Und während du ihn noch mehr anbetest, werden weitere Levels freigeschaltet. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist Anbetung. Und so kamen die aufgrund ihrer Erkenntnis einen ganz weiten Weg. Ja? Und wir können heute Abend lernen, wie man anbetet von den Magiern, von den Astrologen, von den Weisen. Wie wir anbeten sollen. Zuallererst, wir müssen entschlossen sein, Gott anzubeten. Die Entschlossenheit. Amen. Wir müssen uns entschließen, jeden Tag uns Zeit zu nehmen, Gott anzubeten. Ich habe früher ganz viel mit Gebetslisten gearbeitet. War auch gut, ne? Gebetslisten. Kennt ihr Gebetslisten? Ich habe die mit Hand geschrieben, mit Computer geschrieben. Ich habe Gebetslisten gehabt, gepflegt, ne, dies getan. Und dann ging es los. Ne? Angefangen zu beten, den durchgebetet. Immer weiter. Wie so eine Leistung, die er bringen musste. Die musste ich alle durchbeten. Dann bin ich ein guter Christ. Ne? Und davon bin ich weggekommen. Ne? Seit einer grauen Zeit schon. Ich sage, hey, ich habe einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit mit dem Herrn. Und ganz egal, was ich da mache, ich suche ihn, ich bete ihn an, ich nehme mir die Zeit, weil mir das wichtig ist, ihn anzubeten. Nicht, weil ich etwas davon haben möchte, sondern weil ich sage, es ist wichtig, ihn anzubeten. Und du musst entschlossen sein, dir an jedem Tag die Zeit zu nehmen, sonst wirst du nicht anbeten. Amen. Die haben sich auf den Weg gemacht, die hätten sich oft entscheiden können, ja, zu weit weg, ja, zu gefährlich. Ja. Die hätten zig Entschuldigungen aufbringen können, warum sie das doch sein lassen würden. Aber nein, sie haben es durchgezogen, bis sie Jesus gefunden hatten. Ja. Man sagt, also wenn das jetzt von Babylon gewesen wäre, ungefähr 800 Kilometer, dann wäre das ungefähr eine Monatsreise gewesen. Ja, unter Gefahren, ja, eine Monatsreise. Mindestens, man geht davon aus, dass es mehr gewesen ist, ja, aber mindestens einen Monat unterwegs. Wenn sie aus China kamen, noch viel, viel länger. Vielleicht waren sie ja 2 Jahre unterwegs, ich weiß es nicht. Aber sie haben sich entschlossen, egal was passiert, egal welchen Gefahren wir begegnen, egal wie viel Zeit und Geld uns das kostet, wir werden Jesus anbeten. Punkt. Das war ein Entschluss. Und diesen Entschluss müssen wir auch fassen in unserem Leben. Wir wollen Jesus anbeten. Und sie brachten sich ganz konkret in Gefahr. Sie kamen da an, wahrscheinlich mit viel Pomp, mit ganz vielen, vielen Bediensteten, mit Sklaven, eine ganze Karawane. Das hätte damals als ein feindlicher Grenzübertritt gewertet werden können. Könnt ihr mir folgen? Ja. Eine Karawane aus einem fremden Land kommt und überschreitet die Grenze. Das war gefährlich. Ja. Und dann haben sie es geschafft bis nach Jerusalem und dem nicht genug. Sie gehen zum Herodes. Und Geschichtskenner wissen das vielleicht, war gar nicht so einfach. Herodes war ein ganz böser Mensch. Er war ein sehr zorniger Mensch, ein böser Mensch. Ja. Und Herodes war jemand, der war kein wirklicher Jude. Er hat sich seinen Weg in die Karriere zum König hochgeschmiert. Okay? Überall Schmiergelder. Und er hat sich hochgearbeitet und wurde schließlich der König der Juden, Herodes. Ja. Aber alle wussten, das war ein Schwein, das war ein böser Mensch. Ja. Alle wussten das, aber alle mussten ihn dulden. Okay? Herodes war nochmal oben angekommen durch Schmiergelder. Jetzt kommen da ein paar Fremde aus Babylon, aus Persien oder aus China sogar, und kommen nach Jerusalem und treffen tatsächlich Herodes und sagen, Herodes, wo ist denn eigentlich der König der Juden? Ja, das war mehr als ein Fauxpas. Das war nicht nur gegen die Etikette verstoßen, das war gefährlich, das zu sagen. Ja, wie bitte? Ich bin der König der Juden. Ne? Habe ich viel bezahlt. Ne? Und ihnen war es ganz egal. Sie waren vielleicht sogar ein bisschen naiv, vielleicht sogar ein bisschen blind. Sie wollten einfach Jesus anbeten. Und sie haben sie in Gefahr gebracht. Ja? Wie sehr sie in Gefahr waren, sehen wir später, als sie, nachdem sie den Traum gehabt haben, nicht mehr zu Herodes zurückkehren. Ja? Da wurde er zornig. Ja? Vers 16, Matthäus 2, 16. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Magier ihn getäuscht hatten. Sie brachten sich in Gefahr, aber sie hatten sich entschlossen, wir wollen Jesus anbeten. Amen. Und den Entschluss müssen wir auch fassen. Egal was kommt, wir wollen Jesus anbeten. Und ich kann nicht so gut singen. Einige haben es schon gemerkt, Halleluja. Aber ich bete Jesus trotzdem an. Mit meiner Stimme, aber auch mit meinem Sein, mit meiner Herzenshaltung. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich bete Jesus an mit meinem ganzen Leben. Halleluja. Und sie sind gekommen, um ihn anzubeten. Sei entschlossen, Gott anzubeten. Zweitens das Herz der Anbetung, ne? Und zwar die Erwartungshaltung. Sie kamen mit einer großen Erwartung. Sie wollten den König der Könige, den König der Juden, sie wollten den Messias sehen. Sie hatten eine große Erwartung. Und nach der ganzen langen Reise kommen sie endlich an und sehen den König. Und wörtlich heißt es dort eigentlich, in Vers 10, wörtlich, sie freuten sich mit großer Freude übermäßig. Nochmal. Es heißt wörtlich, sie freuten sich mit großer Freude übermäßig. Die waren aus dem Häuschen, die waren außer sich vor Freude. Ja, das Wort Megalen gebraucht. Also sie hatten eine mega große Freude, das ist der Gedanke hier. Ja. So, wenn du in den Lobpreis kommst und deinem König begegnest, kommt Freude in dein Leben. Halleluja. Ja. Sie kamen nicht, weil sie irgendjemanden, nein, sie wollten ihren Geliebten, sie wollten Jesus Christus anbeten. Amen. Und deswegen waren sie voller Freude. Und diese Art von Freude, gerade im Neuen Testament, ist immer ein Zeichen für eine Begegnung mit dem Messias. Menschen, die dem Messias begegnet sind, hatten immer diese mega große Freude gehabt. Sie hatten sich gefreut auf ihn, auf Jesus gefreut. Sie haben sich gefreut in seiner Gegenwart und sie haben sich gefreut über ihn. Und genau das können wir heute auch machen. Wenn wir zu ihm kommen, uns auf ihn freuen, auf die Zeit mit ihm, wenn wir uns mit ihm freuen in seiner Gegenwart und wenn wir uns über ihn freuen, den ganzen Tag über. Wenn wir Lobpreiser sind, wenn wir Anbeter sind, wird Freude unser Herz füllen. Amen. Und das kann Paulus sagen. Nicht? Er schreibt im Philipperbrief Vers 4, sagt er, freut euch dem Herrn alle Zeit. Aber mal sage ich, freut euch. Ja? Im Gefängnis, wo es ihm dreckig geht, sagt er, hey, freut euch, mir geht es hier richtig gut. Ich habe hier so viel Freude, ich möchte euch ermutigen da draußen, freut euch auch ein bisschen. Und er ist selbst im Gefängnis, das ist ein Gefängnisbrief. Er schreibt aus dem Gefängnis. Aber er sagt eine Sache, er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir können uns sonst nicht immer freuen. Wir haben viele Gründe, uns nicht zu freuen. Aber im Herrn haben wir immer Grund, uns zu freuen. Und genau das passierte hier bei den Weisen. Sie waren zu Jesus gekommen. Deswegen hatten sie Freude gehabt. Und vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Amen. Ihr kennt die Geschichte aus Nehemia, übrigens auch ein Beweis dafür, dass es McDonald's schon früher gab. Nehemia 8, Vers 10, einige kennen das schon. Da war das Laubhüttenfest ja, in Jerusalem nach langer Zeit, das Laubhüttenfest, ein Fest der Freude. Und da wurde aber das Gesetz verlesen. Und die Leute merkten, sie waren dem Gesetz nicht gefolgt und mussten Buße tun. Und sie haben angefangen zu weinen. Und sie haben geheult. Es war ein Freudenfest. Gott hat befohlen, ihr sollt euch freuen am Laubhüttenfest. Und die haben geweint. Und dann werden die herausgefordert, die Menschen. Die sollen nicht mehr weinen. Das heißt, darum geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. War einiges geklickt. McDonald's, ja. Esst Fettes und trinkt Süßes. Und sendet Teile, das ist der Takeaway, sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Also weil der Tag dem Herrn heilig ist, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Israel liegt am Boden, Jerusalem liegt am Boden, es geht ihnen schlecht, die feiern das erste Laubhüttenfest nach langer Zeit und er sagt, seid nicht bekümmert, freut euch, denn diese Freude am Herrn gibt euch Stärke. Amen. Okay, wir kommen mit einer Erwartungshaltung zum Herrn und dann empfangen wir Freude in der Anbetung. Drittens, die Körpersprache der Anbetung. Die Körpersprache. Die Weisen kamen und sie fielen vor Jesus nieder und sie beteten ihn an. Sie fielen nieder, ein Zeichen der Demut, der Unterordnung. Und dann das Wort anbeten, ist sehr interessant. Anbeten heißt so viel, wie der Ursprung ist von Küssen. Ja? Wie ein Hund seinem Herrchen die Hand leckt, ja, zu küssen. Im Orient hat man sich dann auf die Knie fallen lassen, ungefähr so, den hier, und hat dann mit dem Kopf den Boden berührt, so. Ne? Das war die Anbetung. In der Bibel, im Neuen Testament, war Anbetung so, auf dem Knie. Ja? Deswegen übersetzen manche Knie, andere übersetzen Anbetung. Oder sich auf den Boden werfen, vor jemandem. Ich würde noch sagen, die Füße küssen. Das ist Anbetung. Und das sollten wir jetzt schon üben. Ne? Anbetung geht so schlecht. Das ist keine Anbetung. Ich weiß, Gott hört Gebet. Ich weiß, Gott, es ist ihm egal, welche Pose du einnimmst. Ja, ich weiß das. Und trotzdem zeigt das dein Herz. Ne? Und wenn Leute zum Gebet kommen, wenn ich einen Altaraufruf habe, die wollen Gebet haben, die kommen so, sage ich, ich bete für dich nicht. Das sage ich denen auch. Sag ich, so. Nicht, dass Gott so nicht hört. Gott hört so auch, klar. Ja? Aber das zeigt eine Herzenshaltung. Ja, ich mal sehen, was passiert. Ne? Nein, wenn du zu Gott kommst, kommst du mit einem demütigen Herzen. Du erhebst die Hände oder du zumindest machst du nicht die Trotzhaltung. Ne? So nicht. Nicht, wenn du zu Gott kommst. Das können dir auch Soziologen sagen, dass das eine Trotzhaltung ist. Einige passen schon, okay, ups. Ja. Unbewusst, aber es ist so. Ne? Ja. Wir kommen zu ihm, wir erheben die Hände, wir beugen uns vor ihm. Ja. Und es geht nicht nur darum, dass wir uns äußerlich beugen, dass wir innerlich unser Leben ihm hingeben. Wie würdest du dich fühlen, jemandem die Hand zu küssen, jemandem die Füße zu küssen, vor jemandem auf dem Staub zu liegen? So wie du dich da auf dem Boden fühlen würdest, so sollten wir uns fühlen vor Jesus im Herzen. Das ist Anbetung. Hat nicht immer mit Singen zu tun, mit auch nicht immer mit Reden zu tun, aber die Herzenshaltung, ich liege vor Gott ausgestreckt, ja, und bete ihn an. Das ist Anbetung. Eines Tages werden wir unsere Knie ja eh alle beugen müssen, nicht? Vor Jesus. Alle. Ist gar nicht schlecht, wenn wir das hier schon mal üben. Ja. Okay. Und dann, in der Anbetung geschieht Offenbarung. Das ist der vierte Punkt. Wenn ich Gott anbete, wenn ich in dieser Haltung vor Gott bin, sei es im Lobpreis jetzt, in der Musik, aber auch einfach im Alltag, dann werden mir Dinge aufgeschlossen. Da kommt Offenbarung hinein in mein Leben. 2. Petrus 1, Vers 3. Alles, was uns zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Wir haben alles schon. Wie kommen wir jetzt ran? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Je mehr Erkenntnis ich habe über Gott, desto mehr wird in meinem Leben freigesetzt. Je mehr ich Jesus erkenne, desto mehr von Jesus wird in meinem Leben freigesetzt. Als die Weisen zu Jesus kamen, war er so ein kleiner Bub, so ein kleiner Junge, ne? Ein Jahr, zwei Jahre alt. Und sie fallen vor ihm nieder, vor einem Jungen, ja, und beten ihn an und geben ihm Geschenke. Sie haben eine Offenbarung gehabt, sie haben erkannt, das ist Gott, das ist der König der Juden, das ist der Messias. Ja? Und weil sie es erkannt hatten, haben sie ihn angebetet. Anbetung, die Erkenntnis führt dich in die Anbetung und Anbetung führt dich in die Erkenntnis. Und Anbetung setzt Dinge frei. Amen. Ja? Und je mehr du Jesus erkennst, desto mehr wird freigesetzt in deinem Leben. Desto mehr Segen, desto mehr Liebe, desto mehr Kraft, desto mehr Salbung wird freigesetzt. Das heißt, je mehr wir erkennen, wie Jesus ist, desto mehr wollen wir ihn anbeten. Und je mehr wir ihn anbeten, desto mehr wird freigeschaltet. Es ist ein Kreislauf. Deswegen will ich dich ermutigen, bete Gott an. Ob es mit Worten ist, ob es mit Taten ist, ob es mit einer Herzenshaltung ist, aber immer diese Haltung, hey Gott, ich bin ganz da für dich. Offenbarung führt zu Anbetung und Anbetung führt zu mehr Offenbarung. Und dann ist das nächste, der Preis der Anbetung. Sie haben, ich habe es nicht ausgerechnet, wie viel das war, sie haben Gold gebracht, Weihrauch und Myrrhe, das waren ganz tolle Geschenke gewesen, ganz teure Geschenke gewesen, sehr wertvoll. Es hat ihnen was gekostet. Lobpreis darf uns was kosten, soll uns was kosten. Als David Gott ein Opfer bringen wollte, damals als der Engel die ganzen Leute gestraft hat, wo Menschen umgekommen sind vor Jerusalem, ihr kennt die Geschichte? Da wollte ihm der Besitzer des Feldes wollte ihm den Ochsen geben und alles, was er brauchte, um einen Altar zu bauen, kostenlos. David sagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich werde Gott kein Opfer bringen, das mich nichts kostet, sagt David. Amen. Lobpreis sollte uns was kosten, egal was es kostet. Ob es deine Zeit kostet, dein Geld kostet, deine Energie kostet. Lobpreis sollte uns was kosten. Und Lobpreis ist nicht nur, wenn wir singen, Lobpreis ist auch, wenn wir geben. Wir haben ja einige Lobpreise unter uns, die gegeben haben, auch für Gehirn gegeben haben. Ja. Das ist Lobpreis. Wir geben, das ist Anbetung, wir geben Gott. Ja. Das haben die getan. Sie kamen, sie sagten, wir sind gekommen, um anzubeten. Was machen die? Die geben Geschenke. Moment mal, die wollten doch anbeten, oder? Ja, aber Geschenke geben ist auch Anbetung. Sie haben Gott beschenkt. Geben ist Anbetung. Geben ist Anbetung, ja. Ja. Mhm. Ja. Es hängt zusammen. Ne? Je mehr ich ihn wertschätze, desto mehr ehre ich ihn. Ja, genau, Anbetung. Ja. Ich erhebe ihn und es geht gar nicht um mich. Es geht um ihn, dass er erhoben wird. Halleluja. Also angeben ist Anbetung. Und meine Frage heute Abend ist, willst du anbeten? Willst du dieses Jahr, willst du nächstes Jahr, neun Jahr, wirklich Gott anbeten? Gott will deine Anbetung. Na, ihr kennt die Stelle aus Johannes 4, dass er ständig auf der Suche ist nach Anbetern, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Gott sucht Anbeter. Ja. Er sucht Leute, die ihn anbeten. Wisst ihr, wir sind so gestrickt, wir sind so geschaffen worden, nicht nur als Christen, aber auch als Menschen überhaupt. Wir sind geschaffen worden, um Gott anzubeten. Der Bedarf, der Wunsch, Gott anzubeten, den findet man überall, in allen Religionen. Auch wenn die in die Irre führen, in die Hölle führen. Aber in allen Religionen, in allen Sekten, überall ist der eine Wunsch, einen Gott anzubeten. Sie beten auf den falschen Gott an, aber den wahren Gott anzubeten, dazu sind wir geschaffen. Epheser 1, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Das heißt, Paulus sagt, unsere Existenzberechtigung ist ihn, wenn wir ihn anbeten. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn einfach anbeten. Wenn wir sonst im Leben gar nichts machen, nichts tun. Stell dir vor, du bist irgendwo auf einer Insel. Da ist kein Mensch, dem kannst du kein Zeugnis geben, dem kannst du nicht evangelisieren. Ja? Dir hört niemand zu und da bist nur du auf der Insel, ganz alleine. Ja? So Robinson Crusoe, ja? Ohne Freitag. Ganz alleine. Ja? Niemand da, niemand, du ganz alleine. So. Aber dein Lebenszweck auf der Insel ist, Gott anzubeten. Und wenn du das tust, hast du den Lebenszweck erfüllt. Ja, das ist der Hauptzweck. Der Teufel sucht auch Anbeter. Das war sein großer Kampf damals schon gewesen, ja, sein Krieg gegen Gott. Er wollte angebetet werden. Ja. Er will auch Anbeter haben. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus versucht wurde? Ne? Nach den 40 Tagen in der Wüste. Dann sagt er, mach doch ein paar Steine zu Brot. Jesus sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dann sagt er, jetzt spring doch vom Dach des Tempels. Ne? Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber jetzt kommen wir zum Eingemachten. Ja? Dann sagt er, ich werde dir alle Reiche geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Merkt ihr, wie verzweifelt der Teufel nach Anbetung sucht? Er sagt, hey, Jesus, für den kleinen Moment der Anbetung, wenn du einmal niederfällst, gebe ich dir die ganze Welt. Merkt ihr, wie versessen, wie vernarrt er auf Anbetung ist, der Teufel. Er sucht Anbeter. Ja? Das heißt, egal ob du jetzt Christ bist oder nicht, du bist immer ein Anbeter, gewissermaßen. Du kannst nur entscheiden, wen du anbetest, mit deinem Leben, mit deiner Zeit, mit deinem Geld. Der Teufel sagt in Matthäus 4, Vers 9, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Für einen kleinen Moment der Anbetung war er bereit, die ganze Welt abzugeben. Jesus, wenn du das machst, den Eingefallen, bitte, ne, gebe ich dir die ganze Welt. Für einen Moment der Anbetung? Merkt ihr, wie wichtig ihm Anbetung ist, dem Teufel? Ich sagte, es gibt keine neutrale Zone. Entweder betest du Gott an oder du betest den Satan an. So krass? Ja, so krass. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Es gibt keine Grauzone im Reich Gottes. Es gibt kein Neutral, es gibt keinen Leerlauf, ja? Zwischen dem ersten und zweiten Gang. Ja? Gibt es nicht. Entweder bist du im ersten oder im zweiten. Es gibt keinen Leerlauf. Am Beispiel von Herodes sehen wir das ganz deutlich. Ne, die Weisen kommen zu Herodes und sagen, wo ist der König der Juden? Der echte König der Juden, nicht du. Wo ist er? Ja? Und er sagt, ja, er ist erschrocken, er fragt seine ganzen Gelehrten, die sagen, ja, in Bethlehem, da muss er geboren worden sein, alles klar. Herodes sagt, alles gut, wenn ihr da gewesen seid, sagt mir Bescheid, dann komme ich dahin und ich werde den neuen Judenkönig werde ich anbeten. Er hat gelogen. Dann ist er betrogen worden von den Weisen. Und was macht er dann? Er lässt alle Kinder, alle Jungen, bis zu 2 Jahren lässt er töten. Was macht er da? Er betet Satan an. Merkt ihr, es war entweder oder. Entweder hätte er zum Kind gehen können und sagen können, Jesus, du bist wirklich der König der Juden, du bist der Messias, du bist Gott, ich falle vor dir nieder. Herodes fällt zu einem kleinen 2-jährigen Jungen nieder. Das wäre richtig gewesen. Das haben die Weisen kapiert, die kamen von weit her. Aber Herodes entscheidet sich in seinem Stolz dagegen und betet den Teufel an. Und er schlachtet Kinder ab. Und wer wurde verherrlicht? Nicht Gott, der Teufel wurde verherrlicht. Bis heute, wenn abgetrieben wird, wenn getötet wird, wenn Kriege geschehen, wird der Teufel verherrlicht. Es ist sein Tun. Er kommt, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Und wenn immer ihr in den Nachrichten seht, wo Blut fließt, ja, und zu Unrecht fließt, da wird der Teufel verherrlicht und groß gemacht. Ja. Und er freut sich über jede Nachricht, die überall im Fernsehen ist, wo darüber gesprochen ist, wie schlimm es ist und wie schrecklich die Menschen getötet wurden. Dadurch verherrlichen wir den Teufel. Ist interessant, der Herodes lebte ganz in der Nähe, war ein Katzensprung. Er hätte kurz, vielleicht auch zu Fuß hingehen können, Herodes, zu Fuß. Und er tut es nicht. Er bietet Satan an. Und da sind Leute, die kommen irgendwo aus China, aus Persien oder aus Babylon, von ganz weit weg. Ja, über einen Monat unterwegs, vielleicht noch länger. Und sie wollen Jesus anbeten. Und beide haben sich entschieden. Meine Herausforderung heute Abend, für uns und für das nächste Jahr. Entschließe dich, Gott anzubeten. Mach das fest. Lass es Bestandteil deines Tagesplans werden. Ich will mir Zeit nehmen, egal was es mich kostet. Ich werde Gott jeden Tag anbeten. Sei es im Lobpreis, sei es unterwegs, sei es im Herzen, sei es durch das Geben. Egal was, ich werde Gott anbeten. Zweitens, ich werde in Erwartung kommen, dass was Großes passiert, dass Freude kommt. Drittens, ich werde es mit meiner Körpersprache zeigen. Ich werde Offenbarung empfangen, ihn noch mehr anbeten und dadurch noch mehr Offenbarung empfangen, um noch mehr anzubeten. Und zuletzt, ich bin bereit, den Preis zu zahlen, den Preis für die Anbetung. Amen. Okay, letzte Frage. Was hatten die Weisen davon, Jesus anzubeten? Nichts. Kosten, Unkosten. Und wisst ihr, das ist eine falsche Frage. Oft fragen wir uns, was habe ich davon anzubeten? Auch wenn es um Lobpreis geht im Gottesdienst. Was habe ich davon? Falsche Frage. Es geht gar nicht darum, was du und was ich davon haben. Es geht darum, was der König davon hat. Und sie haben den ganzen Weg gemacht, sie haben Geld investiert, sie haben Zeit investiert, haben Gefahren auf sich genommen, um diesem König den gebührenden Respekt zu zeigen, um ihn anzubeten. Und es ging dabei gar nicht um sie. Ob sie jetzt da viel Geld bezahlt haben für den Weihrauch und die Myrrhe und das Gold oder nicht, darum geht es gar nicht. Ob sie fast verreckt sind unterwegs, ob sie in Gefahr waren, ob sie überfallen wurden, egal was. Ob sie Sonderurlaub nehmen mussten, vom Staatsdienst. Darum ging es überhaupt nicht. Es ging darum, dass der König seine Anbetung bekam. Das möchte ich uns mitgeben heute, dass wir das mitnehmen ins nächste Jahr, Leute. Es geht nicht um uns, es geht darum, dass wir ihn anbeten, durch unser Sein. Und Paulus resümiert, er fasst zusammen, Römer 12, Vers 1. Er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Merkt ihr? Er hat Offenbarung gehabt. Er sagt, wow, die Barmherzigkeit Gottes. Wow, mächtig, herrlich. Paulus hat die Barmherzigkeit Gottes gesehen. Er meinte, wow, ist das großartig. Er sagte, angesichts, also während ich das sehe, während ich das begreife, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, ermahne ich euch, er sagt, weil das so ist, dass ihr eure Leiber, eure Körper darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Oder das sei eure Anbetung. Wie? Völlige Hingabe. Paulus sagt, ich habe die Barmherzigkeit Gottes erkannt. Der Paulus war ein Lobpreiser. Er hat begriffen, wie viel Barmherzigkeit ihm widerfahren ist. Gnade ist, wenn wir etwas bekommen, das wir nicht verdient haben. Barmherzigkeit ist, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir verdient haben. Wenn wir Strafe verdient haben und sie nicht bekommen, das ist Barmherzigkeit. Und Paulus sagt, angesichts der Barmherzigkeit, angesichts des Straferlasses, ja, er hat so viel auf dem Kerbholz gehabt, der Paulus. Er hat Christen umbringen lassen. War ein ganz schlimmer Mann. Er sagte, ich habe die Barmherzigkeit Gottes gesehen. Ich hätte den Tod verdient. Ich hätte die Hölle verdient. Aber er hat mir vergeben. Angesichts der Barmherzigkeit kann ich nur jeden ermutigen, euch ganz hinzugeben. Und das wünsche ich uns für nächstes Jahr. Leute, lasst es ein Jahr der Anbetung sein. Ja? Ob du singst oder nicht singst. Ob du gibst oder ob du betest, ob du es durch Körpersprache zeigst, ob du es in deiner Herzenshaltung zeigst, aber dass du total ausgerichtet bist auf den König, dass du in dieser Anbetung lebst, dass dein ganzer Körper ihm hingegeben ist, dass du ihm ganz gehörst im nächsten Jahr. Und ich glaube, mit solchen Christen wird 2018 ein tolles Jahr, wird Veränderung geschehen. Da werden Menschen merken, dass wir hingegeben sind. Sie werden merken, dass der Heilige Geist auf uns ruht. Sie werden merken, dass da Kraft ist. Warum? Weil wir in der Hingabe leben. Völlige Hingabe. Wir sind Opfer, lebendige Opfer für Gott. Unser ganzes Leben sollte ein Leben der Anbetung sein. Alles, was wir tun, den Kuchen, den wir backen, den Abfluss, den wir reparieren, das Auto, den wir schrauben, den Rasen, den wir mähen, das Geschirr, das wir waschen, das Gebet, das wir sprechen, die 10 Euro, die wir in die Spendenkasse tun. Egal, was wir tun, alles mit der einen Ausrichtung: Ich tue es für ihn. Ich gehöre ihm. Amen. Leute, 2018 wird gut. Amen. 2018, die Anbeter kommen. Amen. Bist du dabei? Amen. Lass uns anbeten. Lass uns gemeinsam anbeten. Keramanda. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Lass uns ihn anbeten. Erheb deine Stimme. Du kannst ihn anbeten durch deine Körperhaltung, durch deine Worte, durch ein Lied. Egal, was du jetzt auf dem Herzen hast. Fang an, ihn anzubeten. Wir fangen heute Abend an, wir machen das weiter, das ganze nächste Jahr hindurch. Wir beten an. Danke, Jesus. Wir preisen, wir beten dich an, Jesus. Du bist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Gnade, voller Kraft, voller Heilung, voller Herrlichkeit. Du bist groß und mächtig, du bist stark, du bist ewig. Jesus, wir beten dich an. Halleluja. Wir beten dich an, wir preisen dich. Du bist unser König, unser Erlöser. Du bist der Herr der Herren. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist die Rose aus Sharon. Du bist die Lilie aus dem Tal. Wir beten dich an. Du bist der Löwe aus Juda. Wir beten dich an. Danke, Jesus. Du bist der wunderbare Ratgeber. Wir beten dich an, Jesus. Wir beten dich an. Friedefürst, wir beten dich an. Immanuel, Gott mit uns, wir beten dich an. Halleluja. Bete ihn an. Bete ihn an. Danke, Jesus. Unser Leben gehört dir. Unser Körper gehört dir. Unser Geld gehört dir. Unsere Zeit gehört dir, Jesus. Heute und das nächste Jahr und alle Jahre, die danach folgen, Jesus, wir gehören ganz dir. Nimm unseren Körper, unseren Leib als ein lebendiges Opfer, heilig und dir wohlgefällig. Danke, Jesus. Bete ihn an. Bete ihn an. Bete ihn an. Bete ihn an. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Rababo. Shibrandarabo. Jesus. Allmächtiger, treuer, ewiger Vater. Bet dich an. Yes, Lord. Kirarabo Shandaraba. Jesus, wir preisen dich. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Ja. Jesus. Ja. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Yes. Halleluja. Ja, Amen. Jesus. Jesus. Mm. Jesus, Kumara Baba Shandara, yes. Ja. Hm. Jesus, Lama Shandara. Danke, Jesus. Halleluja, yes. Mm. Danke. Danke, Herr Geist. Ja, Herr. Amen. Yes. Ja, Herr. Halleluja, Jesus, danke. Amen.